Ja, was für eine schöne Gemeinschaft im Lobpreis. Wie cool. Also, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie geht's euch? Gut, das kommt so leicht von den Lippen. Und wie geht's euch wirklich? Sehr gut, das ist noch viel besser. Und sobald ich hier mein Skript finde, geht's mir auch gut. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das denn einmal abgelegt habe. So, okay, da kommen wir gleich dran. Ah ja. So, muss ich heute doch aus dem Gedächtnis predigen hier, oder was? Das ist jetzt sehr schlecht. Ja, nee. So, also. Und zwar möchte ich mit uns Hebräer 11, Vers 6 als Eingangsvers lesen. Hebräer 11, Vers 6. Und da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Mit ihm ist Gott gemeint. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er, also Gott, ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Diesen Vers kennen wir. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Glauben aber in Bezug auf was? Glauben in Bezug auf was? Glauben in sich ist eigentlich nichts, sondern es geht immer Glauben für was? Glauben an wen? Glauben warum? Glauben, dass er mich liebt, dass er mich rettet. Ich glaube, das teilen wir viele. Da sind wir uns schnell einer Meinung. Glauben, dass er mich heilt und dass er das Beste für mich will. Das sehen wir mitunter denn doch schon ein bisschen differenzierter. Und glauben, dass er auch mein Versorger ist, kann sein, dass wir mitunter ganz schön unsere Zweifel haben. Hier steht es aber bei dem Vers, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Zwei Dinge stelle ich hier fest. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Wir können uns nicht auf Gott einlassen, wenn wir nicht an ihn glauben. Wenn wir ihn nicht in unseren Bezugspunkt haben. Dann, sonst ist es nur so ein religiöses Gehabe oder Getue. Ohne diesen Glauben, dass er wirklich ist. Und dann wäre der zweite Gedanke, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne diesen Glauben, dass er wirklich ist und ohne das Vertrauen, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, machen wir nur religiöse Spielchen ohne Bedeutung. Wir müssen glauben, dass wenn wir beten, das nicht einfach nur eine Form ist, sondern Gott ist da, der hört dich, der ist an dir interessiert. Und dann gibt's anscheinend die Möglichkeit, sich Gott nahen zu wollen und gar nicht erwarten, dass er ein Belohner ist. Das ist eigentlich eine ganz phänomenale Geschichte. Warum bewege ich mich auf Gott zu, wenn ich gar nicht glaube, dass er mich doch belohnen will, dass er mich beschenken will, dass er an dem interessiert ist, dass es mir, dass es dir, dass es uns gut geht? Ich habe neulich gelernt, wie man Liebe buchstabiert. Wisst ihr, wie man Liebe buchstabiert? Falsch. Liebe wird so buchstabiert. Z-E-I-T. Liebe wird Z-E-I-T buchstabiert. Und mir ist aufgefallen, dass man es aber auch anders buchstabieren kann. Und zwar G-E-L-D. Und Glauben wird auf genau die gleiche Weise buchstabiert. Zeit, Z-E-I-T, zur Zeit, und G-E-L-D, also Geld. Weil wir wissen, Volksmund sagt, Zeit ist Geld, und da sind wir uns schnell einig. Und ich bin überzeugt, was der Mensch liebt und an was er glaubt, seine Zeit und seine Finanzen fließen. Andersherum gesagt, worin deine und meine Zeit fließt, worin dein und mein Geld fließt, das ist dein und mein Gott. Und die Frage ist, ist es der Gott der Bibel oder ist es was auch immer? In Matthäus 6, Vers 19 gibt Jesus, das ist die Bergpredigt, geht von 5 bis 7, in Vers 6, in Kapitel 6, ich pick mir nur ein paar Verse raus, ist aber wertvoll, entweder sich das notieren oder mal die Predigt nochmal herunterladen oder Matthäus 6 sich einfach merken. Einerseits heißt hier in Vers 19, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, ist was? Da ist dein Herz. Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und Vers 30, wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen, schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein, sagt Jesus. Es geht heute um Geld. G-E-L-D. Geld regiert bekanntlich die Welt. Und das wäre eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das ist auch gar nicht so schlimm. Meine Frage, beherrscht das Geld dich oder beherrschst du das Geld? Hebräer 6, Vers 11 heißt, von meinem Eingangsvers, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Und Matthäus 6, 21, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wie gehe ich also gut und gottgewollt mit meinen Finanzen und mit meiner Zeit um? Und ich mag uns heute den Anstoß geben, um über unsere Finanzen nachzudenken, um einen gesunden Umgang mit Geld. Gibt's irgendjemand hier drin, der viel zu viel Geld hat und deswegen das Thema nicht interessant findet? Komisch eigentlich. Oder wunderst du dich am Ende des Geldes immer, dass noch so viel Monat übrig ist? Hebräer 6, Vers 11b sagt, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Abwehrmechanismen würden jetzt sagen, es geht um eine Zehntenpredigt. Ich wusste, die wollen doch nur mein Geld. Als ob Gott auf mein Geld angewiesen ist. Das ist doch echt lächerlich. Ja, das wäre echt sehr, sehr lächerlich, wenn Gott auf mein Geld angewiesen wäre. Was wäre das von Gott? Da wäre Gott auch nicht besser wie Apple, Mercedes, Vodafone, Marlboro oder wer sonst dein Geld will. Gott hat Interesse an deinem Herz. Und das bedeutet an deiner Liebe und an deinem Glauben. Wie wird nochmal Liebe und Glaube buchstabiert? G-E-L-D und Z-E-I-T. Daran misst sich alles. Wenn ich verliebt bin, und dann kann ich wahrscheinlich nur einmal mit jemanden bitten, mir doch einen einen Blumenstrauß vom Feld zu pflücken. Der ist dann wertvoll, wenn ich den selber pflücke, wenn ich Zeit investiere oder in ein Geschäft gehe und einen tollen Blumenstrauß kaufe. Aber wenn ich permanent meiner Liebsten sage, ah, den wollte eh gerade keiner mehr, aber halb vorweg, drum habe ich ein Geschenk gekriegt, den gebe ich dir. Oder jemand hat den mir gepflückt, ich bringe ihn dir halt mit. Das ist kein Ausdruck von Liebe. Irgendwann sagst du dir, bin ich dem so wenig wert? Bin ich dem so wenig Zeit und so wenig Geld wert? Und ich habe eine Feststellung gemacht. Gott ist ein absolut gerechter Gott. Das entspannt mich total. Wisst ihr warum? Gott hat jedem von uns 24 Stunden geschenkt. Da hat der Lasso nicht weniger Stunden wie ich. 24 Stunden am Tag. Ist das so? Und wisst ihr was? Gott hat auch mir genau gleich viel Geld wie dem Bernhard gegeben. Absolut identisch. Genau gleich viel. Nämlich 100%. Es ist nicht gewaltig, dass Gott da keinen Unterschied macht. Wir haben genau gleich viel Zeit, 24 Stunden, und wir haben genau gleich viel Geld, nämlich 100%. Das finde ich fest faszinierend. Sonst meinte man ja, wer reich ist, der kann sich das Himmelreich erkaufen. Dem fällt es ja leicht, würde das kosten, so 100.000 Euro oder so in Himmel zu kommen, dann hätten es die Armen echt schwer. Und was war das für ein Krampf mit den Ablassbriefen? Und was haben die damals ihr Letztes gegeben in der Hoffnung, irgendwo errettet zu werden? Aber Gott ist doch ein gerechter Gott. 24 Stunden, wer hat die? Winkt mal kurz. Und wer hat 100%? Winkt mal. Ah, das haben nicht alle. Wie kommt denn das? Haben manche nicht 100% Geld? Gott hat Interesse an deinem Herz. Und das ist vorrangig zu messen an Zeit und Geld. Gott will uns ein Belohner sein. Und in der Schrift heißt es, wer im Kleinen treu ist, den will ich über vieles setzen. Lukas 16, Vers 10. Jetzt leben wir in einem Land, wo wir im Überfluss leben. Und trotzdem hat von uns offensichtlich keiner so viel zu viel, dass er sagt, Hilfe, stopp, bitte nicht noch mehr Geld. Eine meiner vielleicht traurigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in Bezug auf Geld oder Versorgung, war folgende. Ich bin Missionsreise nach Rumänien mit Hilfsgütern vor ungefähr 20 Jahren und die haben echt nicht viel, die Kinder in Rumänien. Und du bist über die Grenze rübergefahren und die haben gesehen, westliches Auto, vielleicht gibt's da was. Und ich kann mich erinnern, wir mussten ja quasi wie geschmiert durch die Grenzen kommen, Butter und Kaffee und sowas immer wieder an den Grenzposten abgeben, damit wir da reinkamen ins Land. Und dann war da eine Horde von Kindern, so ungefähr Jonas seinem Alter, die auf einen zugerannt kam, so reicher, weiser Mann. Und ich hatte jetzt nur eine Aldi-Cola, eine Büchse bei mir. So, jetzt war das Problem, was mache ich damit? Da standen 6, 7 Kinder da und ich hatte eine Dose. Ich konnte mich mit denen auch nicht unterhalten. Also habe ich die Dose genommen, habe sie einem, der mir vertrauenswürdig zu sein schien, in die Hand gedrückt, habe dann so diesen Blick gemacht, habe so gesagt, guck so, So, ihr wisst, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Genau. Wisst ihr, was der verstanden hat? Von den allen habe ich dich rausgesucht, du sollst es bekommen. Weil der nahm die Cola und zack und war weg. Warum sollte der die auch teilen? Weil, ganz ehrlich, also 0,33 Cola, das reicht ja noch nicht mal für ein Kind für einen Tag. Also der muss ja wieder trinken. Es reicht ihm also nicht, die Versorgung, die er von mir bekommen hat, reicht ihm doch gar nicht für den Tag. Warum also teilen? Wisst ihr, was für mich da die Lehre draus war? Wem werde ich das nächste Mal wieder eine Cola geben? Dem nicht. Verrückt, hä? Wie ist es manchmal mit uns? Wir kriegen Versorgung in großem Maße, das reicht aber für unsere Begriffe nicht für den Monat. Drum sagen wir, ich behalte es eher mal zusammen. Gott denkt sich, der hat's nicht begriffen. Er war im Kleinen eigentlich nicht treu. Was will ich ihn denn über mehr setzen? Und würde ich dem kleinen Jungen 10 Colas geben, würden wir sagen, gut, die kann man ja auch teilen, die sind ja, aber das Herz, wo ist das Herz? Gott will uns ein Belohner sein. Abraham, einer der gesegnetsten Männer der biblischen Geschichte, tat etwas noch bevor es ihm zum Gesetz wurde, weil er ein Prinzip erkannte. 1. Mose 14, Vers 19 und 20, da lesen wir von einer interessanten Begegnung. Abraham jagte den Königen nach, die Lot und also seinen Neffen da mit all der Gefolgschaft gekidnappt haben, jagte denen nach, schlug die Könige in die Flucht, holte die Beute zurück, kam an einem wunderbaren Priester vorbei. Ich weiß noch, vor 6 Jahren, da habe ich von Melchisedek gesprochen. Rudi sagt, nein, Melchisedek. Also ich denke, ich spreche es mal Melchisedek aus. Er traf Melchisedek, König und Priester von Salem. Und dann lesen wir in Vers 14, 1. Mose 14, Vers 19, Entschuldigung. Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in deine Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hat. Man könnte sagen, er hat ihm ein Zehnten von dem angegeben, was er an Einkommen hatte. Die Frage ist immer wieder, die sich Leuten auftut bei Zehnten. Da fängt man auf einmal an zu rechnen, wie jetzt von all dem und wenn ich jetzt ein Haus habe und so weiter, dann muss ich es ja verkaufen. Mach's doch so, von dem, was an Einkommen, von dem Moment, wenn es dir auffällt, wie wichtig und wie wertvoll ist, dass Gott mein Herz kennt, den Zehnten. So hat's Abraham gemacht. Und in Hebräer 7, Vers 4 lesen wir, seht doch, wie groß dieser Melchisedek war, der ein Typus oder ein Bild auf Christus selber ist. Ist echt interessant, das in der Bibel mal zu erforschen. Selbst Abraham, der Stammvater Israels, gab ihm den zehnten Teil seiner Beute. Später wurde es zum Gesetz. Nun haben die Priester aus der Nachkommenschaft Levis nach dem Gesetz den Auftrag, vom ganzen Volk den zehnten Teil zu erheben, obwohl es ihre eigenen Brüder sind und Nachkommen wie Abraham. Das ist wie heute ein sehr umkämpftes Gebiet. Wir als Gemeinde bekommen zurzeit weder vom Staat noch von der Stadt noch sonst woher Finanzmittel. Alles, wirklich alles, die Räume, die Energie und auch die Finanzierung eines Hauptamtlichen, das Kaffee und Kuchen trinken, das Essen nach dem Gottesdienst sind alles Spenden oder aus Spenden hier aus unserer Gemeinde finanziert. In der Geschichte war es auch so, der Tempel, die Bewirtschaftung des Tempels, der ganze Organisation, was drumherum war, das religiöse Leben musste ja finanziert werden. Gott ist ja da logisch, dass er vorgeht und sagt, ich mache nicht ein Gebot, damit die Leute daran keinen Nutzen haben. Nee, es ist ja ein Nutzen da und es ist ja dadurch auch ein gesellschaftliches Leben möglich. Immer wieder wurde das Geben aber sehr vernachlässigt beziehungsweise überhaupt nicht praktiziert. Und so gab es auch immer wieder die Erinnerung von Gott durch Propheten, wie zum Beispiel durch Maleachi 3 ab Vers 8, wo es heißt, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen, sagt Gott. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Da hat sich was eingeschlichen, wo einfach eine Haltung da war von, ja, irgendwie läuft es schon, was bringen da meine 20, 30 Sack Weizen, oder das reicht mir ja kaum zum Leben, was bringen meine 10 Schafe, der andere hat doch 100 Schafe, der könnte doch was geben, aber ich nicht. Und dann heißt hier in Maleachi Vers 10, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch, und das ist einzigartig in der ganzen Bibel, es ist sowas von einzigartig, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ich finde es unglaublich. Ich finde es unglaublich. Zum einen, religiöse Menschen, das war ja nicht Heiden, irgendwelche Menschen, mit denen, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern es war das eigene Volk, das sich da eigentlich eher lässig begeben hat damit und gesagt, ach komm, ist egal. Vielleicht denken wir so, ja komm, die Kirche, katholische Kirche, die hat eh so viel Gold und Silber, reichste Staat der Welt. Darum geht's ja nicht. Wir sind ja auch hier vor Ort ganz lokal. Und dann sagt Gott, stell mich doch darin auf die Probe, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffnen und mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen, heißt in Vers 11, werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Es hat eine übernatürliche Komponente, warum manch einer chronisch kein Geld hat, zu wenig hat. Warum ist es so? Weil der Fresser da ist. Weil es wie der Sand durch die Hände zerrinnt. Und dann kommt wieder die Rechnung und dann kommt jenes und dann muss das angeschafft werden. Und du denkst, kann das mal irgendwann aufhören? Ich würde ja so gern Gott geben, aber erst müssen mal die ganzen, muss sich jeder bei Null sein. Wenn du so deine Haltung hast, wird es nie funktionieren. Du wirst ständig dem Wunsch hinterherrennen, ich wollte ja so gern geben, wenn Gott mich noch reicher segnet und Gott sagt, ich werde dich erst dann reich segnen, wenn du anfängst und lernst, mit deiner Cola-Büchse, die dir in die Hand gegeben ist, entsprechend umzugehen. Ja, das ist ja Altes Testament. Kann man gut sagen, guck mal in Internetforen rein, wie heiß der 10. diskutiert ist, rauf und runter. So Altes Testament. Interessant ist aber, dass Matthäus 23, ab Vers 23, geht Jesus mit den Pharisäern sehr hart ins Gericht. Da sagt er, euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler! Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den 10. Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den 10. geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ich fand es interessant, ich habe in einem Internetforum bei der Predigtvorbereitung, habe ich so gelesen gehabt, wie einer angefangen hat, mir wurde der 10. geben so zum Stress und ich habe da angefangen, das immer aufzustellen und gegenrechnen, aber jetzt habe ich auch was gekauft für die Gemeinde, also muss ich das wieder vom Monatszehnten abziehen und so weiter. Und dann sagte er, für sich wirklich in einem Frust, und dann kam meine Mutter und wollte mir 50 Euro schenken und ich war dann so unter Strom, dass ich dachte, oh, dann muss ich ja davon noch den 10. geben, dass ich schlussendlich das Geld nicht angenommen habe. Dann dachte ich, wie dumm ist der? Der hätte 20% geben sollen. Warum? Dann hätte er immer noch 40 Euro gehabt, die er so nicht hatte. Wie cool wäre das gewesen, wenn du nicht Erbsen zählst mit sagen, oh, jetzt so und so viele Stunden arbeite in der Gemeinde, das ist mehr wie 10%, dafür tue ich aber meinen 10. ein bisschen runterrechnen. Das sind Schriftgelehrte und Pharisäer. Wer Erbsen zählt mit dem 10. ist ein Pharisäer. Aber wer darüber hinaus sagt, ey, ich sähe ins Reich Gottes hinein, da kommen wir gleich noch dazu. Ihr sollt den Zehnten geben, sagt Jesus, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Wir wissen, wie wird Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glauben noch buchstabiert? Z-E-I-T. Man kann sich da auch nicht frei kaufen und sagen, ich spende lieber ein bisschen mehr Geld, dann habe ich mehr Zeit für mich. Haut bei Gott nicht hin, die Rechnung. Galater 6, Vers 7, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Das ist nicht Altes Testament, das ist Neues Testament. Täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen tragen, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und in 2. Korinther 9, Vers 6 heißt, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und in 7, Vers 7b, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Das fand ich dann doch sehr anmaßend. Was ist es für eine Theologie? Ich dachte immer, Gott liebt alle Menschen. Aber offensichtlich liebt Gott nicht Menschen, die geben und Menschen, die nicht geben, sondern er liebt Menschen, die gerne geben. Wow, ist das jetzt immer noch euer Gott, dem ihr dienen wollt, der so ist? Vers 10, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt, genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Sprüche 3, ein paar Verse, aber Sprüche 3 als ganzes Kapitel ist total wertvoll, aber ich mag den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Sprüche 3, Vers 5, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf dein Verstand. Was wir ja machen, ist ja ganz oft, da geht ja im Kopf ganz schön viel ab. Wenn ich gebe, gebe ich nicht, wie viel gebe ich und so weiter. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf dein Verstand. Denke an ihm, was du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Wir kennen es eher so, da wird in die Gemeinde hineingefragt, ich habe eine alte Couch abzugeben. Könnt ihr die brauchen in der Gemeinde? Ja, kauft doch eine neue Couch und stellt sie in die Gemeinde rein. Nee, müsst ihr nicht machen, aber gedanklich, merkt ihr, da ist ein Unterschied. Wir geben nicht das Beste unserem Gott, sondern wir geben da altes Kram. Ich mag's nicht mehr bei mir, aber für die Gemeinde müsst's doch reichen. Also mit diesem, hätte jetzt schon fast ein Wort gesagt, braucht ihr nicht kommen. Wir brauchen nicht mit dem Schrott, den wir zu bequem sind, wegzuwerfen, unsere Gemeinde vollstellen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenk ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Klingt das nach Mangel? Klingt das nach Mangel? Also für mich klingt das überhaupt nicht nach Mangel. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist. Mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt außer wirken wie so eine Zurechtweisung. Sprüche 3, Vers 11 sagt, mein Sohn, lehne dich nicht auf, wenn der Herr dich zurechtweist und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, so wie ein Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er seine Freude hat. Praktische Erfahrung meinerseits mit dem Zehnten. Da war ich ganz jung gläubig, 16, 17 Jahre alt. Ein Mann hat IBM oder so gearbeitet, der hat ein richtig fettes Gehalt gehabt. und war uns eigentlich auch so ein richtiges Glaubensvorbild als Familie. Der war in großer Erwartung, was Gott alles tut. Und irgendwann, warum auch immer, war die Atmosphäre, die Situation so verstört, dass ich nicht mehr verstanden habe, was los ist. Da hat er gesagt, also ich bin jetzt aus der Gemeinde ausgetreten, weil ich bin da nicht blöd, und zeigte mir seinen Lohnstreifen, da waren damals 10.000 Mark drauf, das war für meine Begriffe eigentlich echt viel Geld. Genau, und das hat er damals schon gehabt, vor 20 Jahren. Und da sagt er, da kostet mich das ja die Mitgliedschaft in der Gemeinde 1.000 Mark. Und wenn ich das auf jede Veranstaltung hochrechne, ich komme 2 Veranstaltungen in der Woche, bei 8 Veranstaltungen sind es 125 Mark, wo ich pro Veranstaltung bezahlen muss. Ich bin ja nicht blöd, das mache ich nicht. Da gehe ich raus. Ich war völlig platt, was der für eine Sorge hatte. Die einen geben nicht, weil sie zu reich sind. Das ist ja viel zu viel Geld. Stolz und Geiz sind da meiner Meinung nach die Wurzeln. Und die anderen geben nicht, weil sie meinen, viel zu arm zu sein. Geiz und Unglaube. Verrückt. Für mich war es, ich bin ja lang, konnte ja gut oder leicht über den Zehnten reden, als ich kein Einkommen hatte. So, das war völlig easy. Jüngerschaftsschule und so weiter, hier und da mal 5 Mark ins Opferkörbchen, aber kam ja nichts rein. Dann hatte ich innerhalb von kurzer Zeit 2 Schicht gearbeitet in der Firma, Getriebe zusammengeklopft und habe auf einen Schlag damals brutto 4.600 D-Mark verdient. Das war dann richtig viel Geld. Und dann habe ich angefangen zu rechnen. Uiuiui. Das wären ja nach Adam Riese ungefähr 460 D-Mark. Und wisst ihr was? Mein Herz war nicht bereit. War nicht bereit. Und ich habe die Monate das für mich echt zurückbehalten, weil ich, wie verrückt, als ich nichts hatte, dachte ich, ich kann Gott alles geben. Wenn du auf einmal viel hast, scheint's noch viel weniger möglich zu sein. Meine persönliche Erfahrung war dann folgende. Ich habe nach einem halben Jahr einen anderen Job gekriegt und habe auf einmal einen Job gekriegt, der sich meinem Zehnten angepasst hat. Ist das nicht ein Hammer? Ich war danach, dachte ich, wäre so dumm. Ich hätte mehr als den Zehnten geben müssen, wenn Gott mein Gehalt an den Zehnten anpasst. Versteht ihr Gottes Prinzip? Wenn du nicht bereit bist, mehr zu geben, dann passe ich dein Gehalt deinem Zehnten an. Die Lektion, die hatte ich verstanden. Wir dürfen das Prinzip des Zehnten natürlich nicht missverstehen. Nicht den zehnten Teil unseres Einkommens und nicht unsere Zeit sollen wir Gott zur Verfügung stellen und die restlichen 90% für uns behalten, sondern unser ganzes Leben, das sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Und das jedenfalls sagt das Neue Testament. Gott will nicht dein Geld. Er will dein Leben. Aber ich merke so oft, gerade auch in der Argumentation mit dem Zehnten, ja, der Zehnte ist alttestamentlich, eigentlich gehört ja Gott alles. Dann würde ich sagen, ja, dann mach doch als Sockelbetrag den Zehnten und gib darüber hinaus fröhlich alles andere. Und nicht zu sagen, eigentlich will Gott alles, drum gebe ich Gott noch nicht mal den Zehnten. Ich habe mit dem Mann von damals erst vor ein paar Monaten mal wieder einen E-Mail-Kontakt gehabt, rein zufällig. Und ich merke, das ist eigentlich bei all seiner Kohle, die er hatte, ein unglücklicher Mann, ein wirklich unglücklicher Mann. Und ich stelle fest, dass Menschen, die großzügig geben, die nicht den homöopathischen Zehnten geben, in der Hoffnung, die Information müsste ja Gott reichen, dass ich geben möchte, sondern die Gott geben, die da ist echt ein Segen und da fließt's. Manchmal erscheint uns manches nicht als Segen im Leben. Und ich könnte mein Leben auch gerade in den letzten 6 Jahren einerseits von der Seite beleuchten, wo ich sage, da war alles andere als Segen da. Und dann kann ich es von der anderen Seite beleuchten und denken, so viel Zehnten hätte ich gar nicht zahlen können, wie Gott mich beschenkt hat. Das hat sich nicht mit Zehnten, deckt sich da nicht. Manch einer hat da aber wahrscheinlich echt nur eine Blockade. Und ich mag dir Mut machen. Du willst den Zehnten geben, aber wie schaffe ich den Umstieg? Denn leider ist ja gar nicht so viel Geld in der Kasse. Da möchte ich dir zusprechen und sagen, es wird dich was kosten, nämlich eine Entscheidung. Und es wird dich auch was kosten, dein allgemeines Konsumverhalten zu verändern. Und das ist auch der Begriff Konsumverhalten. Wir verwenden von unserem Geld, das reinkommt, maximal 30% für Lebensmittel. Alles andere sind, da kommt noch Wohnen und so weiter, aber da ist sicher 30%, dass für Dinge weggeht, wo gar nicht notwendig sind. Und das wird dich was kosten einerseits, aber andererseits wird es in dir einen Segensfluss breit machen. Und da möchte Gott dich doch dran haben, dass er dich überschütten kann mit Segen. Jetzt sagst du dir vielleicht, ja, wer weiß, aber bei mir ist nicht in Aussicht, dass da irgendein Sponsor kommt, der auf einmal irgendwas bezahlt oder dies oder jenes. Das weißt du doch gar nicht. Auf einmal kommt vielleicht eine unvorhergesehene Steuerrückzahlung oder auf einmal sind nicht mehr die Rechnungen in dem Maße da und die Reparaturen, weil das einfach aufhört, weil der Fresser nicht mehr anfängt, dir die Sachen aus den Händen zu reißen. Und dann gibt es sicher aber auch Zeiten, wo es wirklich eng ist und wo ich dann für mich sagen muss, ist es nur eine Gefühlssache oder ist es eine Herzensentscheidungssache gewesen, der sagt, das steht fest. Und an dem Geld rüttel ich erstmal nicht, weil das ist mir wichtig. Sicher ist die Frage auch, wohin geben wir uns den Zehnten? Und ganz vom Prinzip her ist so, ich sage euch, wer den Zehnten nicht in die Gemeinde gibt, sollte am besten während dem Sonntagsgottesdienst draußen sitzen, vor allem im Winter, und die Räume nicht nutzen und die Wärme. Ist so. Der sollte am besten sich bei der Predigt die Ohren zuhalten, weil er dann eigentlich auch gar nicht an der Versorgung teil, damit Speise im dem Haus Gottes ist. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Ich habe in den letzten 6 Jahren wenig darüber gesprochen. Aber ich denke, es ist notwendig, dass uns das bewusst wird. Und dann ist es so, in vielen Bereichen kennen wir das, Kleinvieh macht Mist. Also wir kaufen uns manchmal viel Mist, viel kleinen Mist und das macht eigentlich echt einen Riesenbatzen aus am Ende des Monats. Und andererseits, wenn ich auch mit kleinen Beträgen anfange, Gott zu vertrauen und immer nach ein paar Monaten sehe, wie geht's mir dann, dann kann ich mein Zehnten oder das, was ich Gott gebe, auch erhöhen. Ein Gedanke noch zum Malachi. Das heißt, bringt den ganzen Zehnten in mein Haus. Offensichtlich gab es damals auch Leute, die haben Dinge als Zehnten deklariert, was kein Zehnter war. Weil man einfach sagt, das, was ich monatlich spende, nenne ich Zehnten. Aber Falschdeklaration zählt bei Gott nicht. Das ist ein todsicheres Prinzip. Falschdeklaration zählt bei Gott nicht. Frag mal Hananias und Sapphira. Die wissen, dass Falschdeklaration eine todsichere Sache war. Weil eigentlich, die hätten das gar nicht geben müssen. Aber wenn die darüber sprechen, ja, ich gebe ja meinen Zehnten da und da, und dann war es aber nur ein Teil, die sind damals tot umgefallen. Das war Neues Testament. Und Petrus fragt, warum hat der Teufel Besitz von eurem Herz übernommen, ergriffen. So, jetzt bin ich fast am Ende und ihr wahrscheinlich auch, seid froh, dass es rum ist. Erzähl anderen von deinen Plänen. Und was nochmal aus der eigenen Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ist die, ich hatte mal meinen Dauerauftrag, ich mache das über einen Dauerauftrag, meinen Zehnten, Und ich habe das so quasi für ein Jahr angelegt gehabt. Und dann war es so, der ist ausgelaufen. Und ich habe ungefähr 8 Monate gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht mehr den Zehnt zahle. Wisst ihr warum? Weil das Geld war am Ende des Monats trotzdem weg. Weil, ist ja noch Geld da, ich gebe es aus. Weil ich jetzt meine Kontoauszüge nicht akribisch genau studiert habe, ist es mir gar nicht aufgefallen. So, das heißt, ich mach euch Mut, wenn ihr für euch mit Gott im Reinen seid und sagt, ich möchte dir geben, dann leg's nicht ins Opfer rein, weil, ihr wisst ja, Samstag ist ja Sabbat. Das ist ja für viele auch ein Feiertag. Da gehen sie ja in die Konsumtempel, nennen sich Baumarkt, Praktiker, Österreich und so weiter. Das heißt, wenn du dir am Freitag deinen Zehnten in deinen Geldbeutel nimmst und du gehst am Samstag in einen Konsumtempel, kann sein, dass du sagst, oh, ich habe nur Geld drin. Und am Sonntag, wenn du ins Haus Gottes kommst, ist es schon weg. Oder war es verplant. Ich mache dir Mut, tu es, einen Dauerauftrag machen, dann tut es dir emotional erstmal weniger weh und der Teufel hat weniger Angriffsfläche. Andererseits sagt Malachi, den Zehnten und Gaben. Leute, wenn ihr in Gottesdienst kommt, kommt nicht mit leeren Händen. Ich glaube, manchmal ist es auch so die Gewohnheit, ich überweise es ja und wir stehen im Lobpreis und nach der Predigt, wir sammeln das Opfer ein und dann werfe ich nichts rein. Ich mache euch Mut, es macht wirklich Freude. Also wenn ich habe das irgendwann für mich gesehen bei einem anderen Pastor, nachdem ich auch über Jahre da nicht wusste, wie gehe ich damit um, weil ich zahle ja meinen Zehnten schon, dass ich gemerkt habe, und wenn der Korb an mir vorbeikommt, dann möchte ich Gott auch mit dem, was ich momentan in meinem Portemonnaie habe, ihm geben. Und wisst ihr was, es fühlt sich viel besser an. Ich fühle mich danach besser, weil ich weiß, der Segen Gottes soll fließen. Und ins Reich Gottes investieren ist die beste Bank, wo es keine Motten zerfressen und wo es kein Börsenkrach oder sonst irgendwas gibt. Also, mach den Zehnten, wenn du ein Konto hast, über einen Dauerauftrag und gib Gott trotzdem im Lobpreis, im Opfer, mit freudigen, mit warmen Händen und es fühlt sich so gut an. Warum sage ich das? Weil Gott daran ein Interesse hat und weil es heißt, wer sich Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Willst du mit Überfluss, mit Segen bedacht werden, nicht nur in finanzieller, sondern in heilen Beziehungen, in Gelingen, was die Kinder an Ausbildungsweg, in egal was, möchtest du Segen erleben, dann guck, dass deine Liebe und deine Aufmerksamkeit sichtbar wird durch Zeit und durch Geld. Gott will nicht dein Geld, meins, er möchte dein Herz. Ich möchte mit uns beten. Halleluja, Jesus. Jesus, ich würde mich so mies fühlen, eine Werbetrommel für ein Auffüllen der Gemeindekasse zu fühlen. Und ich würde denn lieber nicht mehr hier als Pastor arbeiten, wenn es daran liegt. Aber ich möchte als dein Diener auch deinen Auftrag weitersagen. Und wenn sich das vom Alten ins Neue Testament durchzieht, dass du den Menschen segnen willst, dass du ihm Gutes tun willst, dass du ihn mit allem bedenken möchtest, was an Überfluss da ist, dann möchte ich ein Verkündiger dessen sein, mach dein Herz auf, denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Jesus, ich bete echt, dass wir da als Gemeinde auch in eine ganz neue Freisetzung kommen, eine ganz neue Dynamik und vor allem in eine ganz neue Ebene des Segens, ein Fluss des Segens und des Segnens. Weil du gut bist und ich will's glauben und ich werd's glauben und ich glaube es, dass du denen, die sich dir nahen, ein guter Versorger sein möchtest. In Jesu Namen. Amen. Eigentlich ist heute dritter Sonntag im Monat. Wir nehmen uns beim nächsten Sonntag wieder viel Zeit, um für euch zu beten, mit euch zu beten, gerade in Bezug auf Heilung, wer Heilung oder Freisetzung braucht. Okay, Amen.